Darf ich da was dazu sagen?
Ja, natürlich
darfst du. Interessant, vielleicht noch der Hinweis auf, wie soll man sagen, Gruppen, die von dieser Repression betroffen sind, wie zum Beispiel AIDA in München. Das ist die antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle, die inzwischen erfolgreich dagegen geklagt hat, dass sie als linksextremistisch im bayerischen Verfassungsschutz erwähnt wurde. Allerdings wird sie immer noch erwähnt, nur ist das Wort linksextremistisch gestrichen, geschwärzt inzwischen. Aber was Ihnen vorgeworfen wurde, und das knüpft nochmal an das an, was ich vorhin gesagt habe, dieses Leute dafür verantwortlich machen, was in ihrem Kontext passiert. Ich habe noch gelernt, man kann mit einem, wie soll ich mal sagen, Disclaimer oder Haftungsausschluss oder was auch immer, sich zwar mit jemandem verlinken im Internet, aber sich eben nicht verantwortlich dafür erklären, was auf deren Webseiten zum Besten gegeben wird. Und dieser Grundsatz, von dem ich nicht weiß, ob er noch aktuell ist, Frage an Anne vielleicht auch, der ist in Bayern aufgehoben worden. Es wurde gesagt, es sind dort Seiten verlinkt, die zu, was der Kuckuck, was Gewalt aufrufen, Fahrt nach Kopenhagen oder Fahrt nach Heiligendamm oder weiß der Henker. Und diese Links machen quasi AIDA, das selber kaum angreifbar ist, seit 20 Jahren Antifa-Recherche macht, angreifbar und lässt sie quasi im Verfassungsschutzbericht auftauchen, und das hat unmittelbare Konsequenzen gehabt. Natürlich sind sie ihrer Gemeinnützigkeit verlustig gegangen. Natürlich haben viele Leute zwar Solidarität ausgesprochen, aber viele haben sich auch distanziert, haben gesagt, okay, also das geht nicht mehr, mit euch können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Sie sind aus dem Bundesprogramm rausgeschmissen worden, aus der, wie sag ich mal, Netzwerk der Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus und solche Geschichten. Also es hat unmittelbare Auswirkungen, es hat eine stigmatisierende Auswirkungen. Und oft, wenn die Leute sich da rausklagen, wie es zum Beispiel der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Baden-Württemberg gelungen ist oder der Lotta in Nordrhein-Westfalen und auch anderen, bedeutet das nicht, dass sie nicht das nächste Mal wieder angegriffen werden. Es ist auch oft so, dass der Verfassungsschutz erstmal so eine Behauptung auf den Tisch stemmt und sagt, so ist das jetzt, linksextrem, diskursorientiert, linksextrem, so wie der Unrast-Verlag und so weiter. Und in der gerichtlichen Überprüfung, die kann unter Umständen Jahre später erst stattfinden. Und auf diese Art und Weise wird die Arbeit von Leuten, die Arbeit machen wie wir oder viele von uns, einfach unmöglich gemacht oder sehr, sehr stark kriminalisiert oder behindert. Also das ist noch eine wichtige Ergänzung, denke ich. Danke.
Vielleicht noch kurz die Ergänzung zu den Disclaimern, wobei ich dazu sagen muss, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Gesetze ähnlich wie Statistiken eigentlich immer so ausgelegt werden, dass es dann gerade passt, ganz egal, wie sie dann eigentlich gemeint sind. Bisher war das so, dass das angenommen wurde, dass man für Links inhaltlich nicht verantwortlich gemacht werden kann. Es hat gerade in den letzten Tagen eine BGH-Entscheidung gegeben, die ich im Detail nicht kenne. Da habe ich bisher nur die Überschriften zur Kenntnis genommen, die das offenbar aufgehoben hat, was eine ganz interessante Angelegenheit ist, die uns, glaube ich, noch beschäftigen wird.
Es gab doch mal in der DDR eine Bürgerbewegung. Die ist aufgestanden und wollte den Geheimdienst abschaffen. Komplett. Aber das ist die Bürgerbewegung damals nicht gelungen. Die sind selber ausgeschaltet worden, die Bürgerbewegung. Und ich hoffe, dass wir in Deutschland wir eine neue Bürgerbewegung wir kriegen, die sagt, wir brauchen keinen Geheimdienst. Der Geheimdienst wird abgeschafft.
Oliver, mir hat es nicht missfallen, das habe ich ja auch gesagt. Also ich bin auch eher eine Anhängerin der nüchternen Analyse. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat, nicht, dass ich erwartet habe, du kommst hierher und sagst uns, was sollen wir tun? Also weil natürlich irgendwie ist es unsere Aufgabe als Nutzerin des Buchladens, als Betreiberin des Buchladens, uns dieser Situation zu stellen und auch Strategien zu suchen, wie wir vielleicht über dieses Publikum hinaus auch eine Öffentlichkeit herstellen können. Wenn du das nochmal vergleichst, also ich habe jetzt nicht deine ganz alten Aufsätze gelesen, aber zu den 90er Jahren, zum Beispiel das Radikalverfahren, hier liegt das Buch, ich glaube, ich weiß nicht, ist jemand vom Verlag da, es ist vergriffen in der Zwischenzeit, ne? 20 Jahre radikal. Damals waren ja nun wirklich ganz, ganz viele Buchhändlerinnen betroffen. Es gab irgendwie, glaube ich, ich habe es irgendwo nochmal nachgelesen, 150 Buchhändlerinnen, Zeitungsverkäuferinnen etc. Wenn du es nochmal vergleichst zu der damaligen Situation und heute, wie würdest du es einschätzen, also welche Auswirkungen hatten damals diese Verfahren? Die Radikal ist jetzt wieder erschienen, das weiß ich, also sie ist nicht weg. Aber es gab doch eine relativ lange Pause dazwischen und es gab doch sicherlich auch einen Einfluss dieser Verfahren auf die linke Debatte oder auf die Linke.
Also ich denke, das ist eine, wie geht man mit sowas um? Bin ich in der Tat nicht gekommen, um jetzt hier Rezepte zu präsentieren. Ich glaube, die kann man auch gar nicht von außen präsentieren, sondern das ist was, das muss sich tatsächlich aus einer Diskussion heraus entwickeln. Bei der Radikal war es nach meiner Beobachtung damals so, dass eine Zeitung, die auch zu Beginn dieser repressiven Maßnahmen nicht mehr im Zentrum der linken Diskussion stand, sondern die erhebliche innere Auseinandersetzung hatte darüber, wie sie eigentlich weitermachen will und was die Perspektiven sind. Meine Wahrnehmung als Leser dieser Zeitung damals, dass die durch die Repression eine ganze Zeit lang komplett blockiert und lahmgelegt worden ist. So, und sich dann danach in irgendeiner Art und Weise wiedergefunden hat. Das heißt, man kann sagen, die Auswirkungen der Repression waren erstmal ziemlich massive und harte Auswirkungen auf die Betroffenen, die zum Teil mehrere Monate in Untersuchungshaft waren, und zwar teilweise unter den besonderen Bedingungen des Paragraphen 129a mit besonderen Haftstatuten. Keine besonders lustige und amüsante Situation. Es waren ganz gravierende Eingriffe in deren Situation und in ihre politischen Zusammenhänge. Es war eine Auswirkung auf die Zeitschrift Radikal, die, warum auch immer, angesichts der repressiven Maßnahmen, die relativ umfassend waren, wenn man sich die Aktenordner des Verfahrens vergegenwärtigt, dann ist da eben auch sehr viel insgesamt über die linksradikalen Strukturen versucht worden zu ermitteln, hat diese Strukturen eine Zeit lang sehr beschäftigt und ebenfalls erheblich blockiert. Und auf ganz lange Sicht offenbar nicht verhindern können, dass es die Radikal in irgendeiner Art und Weise wieder gibt. Das wäre die Bilanz, und ich glaube, die Bilanz ist nicht ganz eindeutig, aber man kann sicherlich nicht sagen, die Radikal ist aus dieser ganzen Phase gestärkt hervorgegangen. Auf der anderen Seite wurde die Radikal eben auch nicht angegriffen in einer Phase, in der sie noch sehr stark war. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn ich mir die Situation heute anschaue, soweit ich sie wahrnehme und soweit ich die Situation in den 90er Jahren wahrgenommen habe, dann scheint mir ein ganz maßgeblicher Unterschied zu sein, das Umfeld, in dem sie stattfindet. Nicht die einzelne Durchsuchung in einem Buchladen und die Beschlagnahmung von Inderim, das ist sozusagen eine Übung, die wir lange kennen, sondern dass das über einen mehr oder weniger kleinen Kreis von unmittelbar Betroffenen und von am Rande zur Kenntnis nehmenden hinaus eigentlich an der Öffentlichkeit wenig beschäftigt. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt und ein ganz zentrales Problem dabei. Denn ich glaube, es ist ganz klar, gegen eine Repression, gegen eine staatliche Repression als Linke sinnvoll etwas zu unternehmen und so, dass es wirklich auch effizient ist, ist ausgesprochen schwierig, wenn man es macht, ohne Bündnispartnerinnen und Bündnispartner zu haben. Und ich glaube, die zu gewinnen, ist heute erheblich schwieriger, als das Anfang der 90er Jahre der Fall war. Und in den 90er Jahren war es schon schwieriger als in den 80er Jahren. Und ich glaube, dass hier einfach ein ganz maßgebliches Problem liegt, wo man halt überlegen muss, wie kann man damit umgehen? Wie kann man damit umgehen, dass Leute wie ich, die damals in der Konkret zum Beispiel was dazu geschrieben haben, heute in der FAZ im Feuilleton wahrscheinlich erstmal nichts dazu schreiben, um das mal sozusagen personell auf den Punkt zu bringen. Unter anderem auch da deswegen, weil ich mir mal geschworen habe, im FAZ-Feuilleton nichts über linke Strategien und Perspektiven zu schreiben, weil ich finde, es ist irgendwie ein bisschen der falsche Platz dafür. Aber es ist natürlich, es macht auch was deutlich, was innerhalb der Linken passiert ist. Auf der anderen Seite haben wir heute Möglichkeiten und gibt es heute Möglichkeiten, sehr, sehr schnell und auch zumindest ein gutes Stück weit effizient Öffentlichkeit zu schaffen. ich teile zwar die Auffassung von Anne, dass die Repression sich zum Teil nicht so richtig unterscheidet zwischen Online und Offline, aber Online haben wir, das ist zumindest meine Beobachtung aus sehr unterschiedlichen Feldern, Möglichkeiten, eine Öffentlichkeit zu schaffen, die wir offline sehr viel schwieriger haben. Nicht unbedingt für die Frage, wie bauen wir einen Molotow-Cocktail am besten, weil man sich ja auch immer damit auseinandersetzen muss, dass das, was ich online lese an meinem Rechner, wenn ich nicht sehr hohe Sicherheitsmaßvorkehrungen treibe, hinterher ganz gut auf mich zurückverfolgt werden kann. Ich also im Prinzip, wenn ich in einem Buchladen eine Zeitschrift kaufe, ein relativ höheres Maß als an Sicherheit habe, würde ich zumindest im Augenblick so beurteilen, als wenn ich das ganze Projekt online lese. Aber für Öffentlichkeitsgeschichten kann das Netz manchmal ganz gute Möglichkeiten bieten und die werden ja auch genutzt. Also ich fand diese Seite unzensiert lesen oder finde diese Seite unzensiert lesen sehr erhellend und interessant. Und ich denke, das ist was, womit man stärker und weiter arbeiten muss.
Anne, du wolltest auch noch mal auf diese Frage Bezug nehmen?
Ja, genau. Ich habe natürlich auch kein Rezept dafür, wie Repression garantiert gekonnt abgewehrt werden kann. Aber ich finde, dass es sich durchaus lohnt, zu gucken, wo sowas gelungen ist. Und gerade bei den Beispielen, die heute hier schon genannt wurden, gibt es ein paar, wo ich sagen würde, die Repression ist richtig schiefgelaufen. Zum Beispiel das G8-Verfahren, als es da die Durchsuchungen gab, hat das massiv zur Mobilisierung zu dem Protest gegen den G8-Gipfel beigetragen. Und auch das ist ja ein Verfahren, was eine Zensurgeschichte hat, weil das ausgelöst wurde durch dieses Buch Autonome in Bewegung und die Verfahren gegen die, denen da also unterstellt wurde, als Schreiber des Buches zu wer weiß was aufgerufen zu haben oder verantwortlich zu sein oder anstiften zu wollen. Ich habe das jetzt gar nicht mehr genau im Kopf. Anderes Beispiel, das auch echt großartig gelaufen ist, auch wenn es für die Betroffenen sicherlich überhaupt nicht erfreulich war, ist das von mir schon zitierte Plakat und die Webseite gegen die Nazis in Dresden, wo die Zensur der Webseite eine massive Mobilisierung mit sich gebracht hat. Und jetzt kann man sagen, das kann man nicht vorhersehen, wann sowas funktioniert und wann nicht. Gleichzeitig ist es aber definitiv auch nicht so, dass das sozusagen manchmal zufällig passiert und manchmal zufällig eben nicht, sondern da steckt in aller Regel eine ganze Menge Arbeit drin. Und ich würde sagen, es lohnt sich zumindest, das zu versuchen. Das ist für mich jetzt sicherlich einfach zu sagen, weil wir in dem konkreten Fall des Verfahrens zur militanten Gruppe zumindest zum Teil und die andere Hälfte dann nicht so, aber sehr viel Glück gehabt haben mit der Öffentlichkeitsarbeit und der öffentlichen Aufmerksamkeit. Insofern könnte man sagen, ist jetzt für mich ganz einfach. Ich würde aber doch gerne dazu ermuntern zu sagen, es lohnt sich zu versuchen, aus dem eigenen kleinen Moostop rauszukommen und nicht mit der Erwartungshaltung, naja, um uns kümmert sich ja eh keiner, wir brauchen das gar nicht zu versuchen, die mögen uns nicht zu starten, sondern zu sagen, da gibt es eine ganze Menge Leute, die sind politisch bestimmt an ganz vielen Punkten ganz anderer Meinung, aber trotzdem ist da Empörung zu mobilisieren und es lohnt sich, das zu versuchen, weil die auch helfen kann. Und was... Ich finde die Buchladen-Webseite auch ganz prima, aber ich finde, sie könnte noch gewinnen, wenn sie auch optisch noch ein bisschen aufgemüllt war.
Okay, den Hinweis haben wir zur Kenntnis genommen. Gibt es von euch noch Fragen?
Ja, dann reden wir einfach so ein bisschen weiter, wie das halt so ist. Die FAZ, also das ist so ein bisschen mein Stichwort. Ich frage mich halt, wo ist tatsächlich die Grenze dessen, was man noch machen sollte. Ich bin ein großer Verehrer von Oliver Tollmein, aber dass er jetzt fürs FAZ-Feuilleton schreibt, finde ich nicht so klasse. Die FAZ gehört wirklich zum Übelsten, was es an Printmedien in Deutschland gibt. Und ich bin also ein guter Teil dessen, was an Repressionen gegen mich läuft, ist auch über die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gelaufen, die einen Artikel geschrieben hat, in dem ich also wirklich gut über einen Löffel balbiert werde und daraufhin auch meinen Job in Bayern aufgeben musste, was im Nachhinein sich als Glücksfall herausstellte. Aber wie auch immer, ich will nur sagen, ich denke, es kommt immer wieder darauf an, die Grenzen klar zu machen. Also so wie das jetzt der Akubitz in Pirna gemacht hat, einfach irgendwann mal zu sagen, nee, also so weit wollen wir nicht gehen. So weit, da ist irgendwo eine Grenze, das mache ich nicht mehr mit. Und dazu gehört in meinen Augen eigentlich auch die FAZ. Aber wie auch immer, das war nur eine kleine Anmerkung am Rande.
dann würde ich euch nochmal hier oben ganz kurz, ja, wirklich ganz kurz, weil ich hatte ja versprochen, es dauert nicht länger als 2 Stunden. Oliver?
Ja, weil das Stichwort Selbstzensur jetzt ja mehrfach gefallen ist, ich denke, das ist wirklich eine ganz besonders wichtige Aufgabe, die man hier tatsächlich oder die wir hier als Leserinnen und Leser, als Käuferinnen und Käufer, den Buchhandlungen und auch den Produzenten von linken Diskussionsmedien aufbürden. Ich glaube, da haben wir dann auch als eine gewisse Verantwortung. Wir bürden denen die auf, dass wir erwarten, dass sie keine Selbstzensur üben, weil wir ja mit freien Medien und dem, was verfügbar ist, uns konfrontieren wollen. Wir müssen die auch irgendwo herbekommen. Und zwar möglichst nicht einfach nur von vornherein von so total klandestinen Strukturen, dass es automatisch keine Öffentlichkeit mehr geben kann. Und ich glaube, dass wir deswegen auch eine große Verantwortung haben, denn in dem Moment, wo wir von Leuten verlangen, dass sie keine Selbstzensur üben, und gehen die natürlich damit auch ein gewisses Risiko ein. Und wir verlangen das und erwarten das von ihnen auch, dass sie dieses Risiko eingehen, weil sie sonst die Dienstleistungsfunktion, die sie für uns haben, irgendwie gar nicht erfüllen können. Und ich glaube, dass deswegen im Augenblick natürlich die Buchläden gefragt sind, weil die stehen im Visier und im Fokus. Aber ich glaube, dass wir als Konsumentinnen und als Leute, die in diese Buchläden gehen, eigentlich fast noch mehr gefragt sind. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. In dem Moment, wo man dort keine Solidarität und keine Unterstützung aufbaut, unterstützt man faktisch so ein Vorgehen, das in Selbstzensur münden kann. Und das ist das Fatalste, was eigentlich an der linken Debatte passieren kann.
Ja, also mir geht es ja ganz ähnlich, dass ich glaube, wie Oliver Tollmein, dass man Bündnisse machen muss, dass man schauen muss, dass man möglichst viele Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnt für so eine Antirepressionsarbeit zum Beispiel, aber auch für das, was ich geschildert habe, um gegen diese Zumutung der Regierungspolitik, der momentanen Regierungspolitik vorzugehen. Allerdings ist es so, dass meine eigene politische Sozialisation mich gelehrt hat, wenn ich das mal so altklug sagen darf, dass man bisweilen auf die sogenannte liberale Öffentlichkeit sehr lange warten kann. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass aus Wissenschaft, weiß ich nicht, Publizistik und so weiter, sich Leute melden und die sagen, wir wollen das nicht, dass Buchläden hier ständig unter Dauerrazzia stehen. Wir wollen nicht, dass irgendwie Leute dazu genötigt werden ihre Kompagnons in Anti-Nazi-Arbeit zum Beispiel auszuhorchen. Manchmal denke ich mir, das Mindeste aber, was man tun muss, ist, dass man seinen Protest möglichst laut macht, dass man tatsächlich, so wie Lea das vorgeschlagen hat, versucht, möglichst schnell, möglichst laut und konsequent und selbstbewusst aufzutreten und sich gegen solche Zumutungen eben zur Wehr zu setzen. Und das würde ich mir für die Buchläden in diesem Zusammenhang eben auch wünschen, aber eben auch für Leute, die zum Beispiel von dieser Extremismusklausel betroffen sind, ihnen bei der Entscheidung zu helfen, möglicherweise diese Grenze konsequent zu ziehen oder sie auch bei Protesten gegen diese Geschichte zu unterstützen. Dazu rufe ich euch alle auf und habe mir persönlich vorgenommen, der Versuchung künftig häufiger zu widerstehen, gewisse Bücher tatsächlich im Internet zu bestellen, sondern bei meinen Freunden von Schwarze Risse vorbeizuschlappen und mir wie früher die Bücher dort zu holen. Vielen Dank.
Ja, ich habe dem nicht so viel hinzuzufügen. Eine Kleinigkeit noch. Ich glaube, es lohnt sich auch, wenn man diskutieren möchte und im Netz diskutieren möchte, sich mit dem, was jemand kürzlich so nett mediale Selbstverteidigung zu beschäftigen, also sich zu überlegen, wie man sich im Netz einigermaßen sicher bewegen kann. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel im Verfahren gegen andere die Erfahrung gemacht, das ist was gerne immer diskutiert wird oder das kommt dann gerne so der Vorbehalt, na ja, aber letzten Endes ist das doch alles nicht wirklich sicher und wenn Sie wollen, dann können Sie doch. Es ist dem BKA bis heute nicht gelungen, bestimmte PGP-verschlüsselte Dateien von André zu entschlüsseln. Das lässt sich den Akten entnehmen. Sie haben das versucht, das wäre sehr kostenintensiv gewesen. Da fand dann die Generalbundesanwaltin, das sei zu teuer und deswegen haben sie das dann aufgegeben. Und das war immerhin zunächst ein 129a-Verfahren. Deswegen würde ich gerne zu Optimismus raten, solche einfach zu bedienenden Methoden der medialen Selbstverteidigung anzuwenden und sich anzueignen. Viele davon sind gar nicht mehr so kompliziert und dann mehr zu kommunizieren. Gut geschützt, so wie ihr auch Briefumschläge zuklebt, eben auch Mails zum Beispiel zu verschlüsseln. Das ist eine Sache, die ich noch sagen wollte. Das andere dann jetzt mehr im Bereich Schlusswort. Da ist das meiste eigentlich von euch beiden schon gesagt worden. Ich bin auch der Meinung, dass Bündnisse immer eine gute Sache sind. Glaube, dass die Buchläden definitiv mehr Unterstützung vertragen können und dass, wenn nur 10% von denen, die jetzt hier sind, sich mal den Ruck geben und überlegen, was kann ich praktisch tun, um den Buchläden zu helfen, dass den Buchläden dann schon gewaltig geholfen wäre. Dazu möchte ich hiermit ausdrücklich aufrufen und insgesamt nochmal dafür plädieren, zu versuchen, zumindest die bürgerliche Öffentlichkeit zu erreichen, auch wenn es nicht immer geht, aber ich finde, es lohnt sich.